Und erlaubt mir eine Vorbemerkung zur heutigen Predigt. Es ist nicht so einfach zu predigen, wenn vor der Haustüre Krieg herrscht. Wir sind fassungslos und ja auch hilflos. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland hat gesagt, das Blut, das in der Ukraine vergossen wird, schreit zum Himmel. Ja, es schreit zum Himmel, aber es schreit auch zu uns. Zu uns nach Westeuropa, zu uns in die Schweiz. Was macht der Himmel mit diesem Schrei? Was machen wir mit diesem Schrei? Zwei Tatsachen können uns helfen in unserer Hilflosigkeit. Erstens sehen wir, was dieser Schrei bei uns bewirkt. Es gibt eine unglaublich große Solidarität. Kirchgemeinden und tausende Menschen öffnen ihre Häuser, um Flüchtlinge aufzunehmen. Hunderte von Millionen werden gespendet, diese Solidarität zu erleben und auch ein Teil davon zu sein. Das schenkt Trost, nicht wahr? Wenigstens mir geht es so. Eine Sache dünkt mich offensichtlich. In ganz vielen Menschen ist die Liebe nicht erkaltet. Und das tut gut. Zweitens wissen wir durch unseren Glauben, wie der Himmel auf diesen Schrei reagiert. Jesus kennt das Leid. Er kennt den Schmerz. Er kennt die Folter. In Jesus ist Gott den Leidenden ganz nahe. Er ist bei den Flüchtenden. Er ist in den Luftschutzbunker in Kiew und Mariupol. Er ist in Schützengräben und bei den Verletzten und Sterbenden auf dem Schlachtfeld. Er selbst war ja auch verletzt und sterbend. Jesus hat durch sein Leben gezeigt, die Solidarität Gottes mit uns Menschen kennt keine Grenzen. Die heutige Predigt habe ich allen Jugendlichen gewidmet. Und im Speziellen den 5 jungen Frauen, denen ich seit knapp 2 Jahren Religionsunterricht gebe. Im Religionsunterricht hatten wir uns eine Zeit lang mit dem Animismus und dem Schamanismus beschäftigt, das, wo so eine Parallelwelt mit Geistern eine große Rolle spielt. Und da stand die Frage im Raum, ja, gefällt uns etwas an diesem Glauben? Was finden wir negativ? Gibt es Parallelen zu unserem Glauben? Da sagte doch eines der Mädchen, also, wir haben eigentlich schon einen schönen Glauben. Wow, das ist ein grandioser Moment im Religionsunterricht. Wenn nicht du den Schülerinnen sagen musst, ja, vergesst dann nicht, wir haben einen schönen Glauben, sondern wenn die Schülerinnen das zu dir sagen, wir haben einen schönen Glauben. Kann es sein, dass wir manchmal vergessen, dass wir einen schönen Glauben haben? Ich möchte heute von der Schönheit des Glaubens erzählen. Und ich hoffe, dass wir alle so reingenommen werden in diese Schönheit und dass diese Schönheit bei uns große Freude auslöst. Der Glaube ist wie ein wundervoller Blumenstrauß. Dieser besteht aus vielen einzelnen Blumen. Und jede dieser Blumen ist wieder für sich alleine wunderschön und fantastisch. Gibt es nicht viele Schönheiten unseres Glaubens? Welche Schönheit kommt euch in den Sinn, wenn ich euch jetzt fragen würde? Was ist schön an unserem Glauben? Die Schönheit der Gnade, des Gebets, die Schönheit der Bibel, der Gemeinde, des Sabbats, die Schönheit des neuen Lebens, der Hoffnung, der Wiederkunft. Ich war mit meiner Frau auf der ostfriesischen Insel Borkum in den Ferien. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt ging es mir ähnlich wie unserem Wattführer. Der war sehr begeistert von seiner Insel und dem Watt. Und in seiner Begeisterung hat er gesagt: Mein Name ist Peter de Boer und ich mache euch jetzt eine fantastische Wattwanderung. Ich könnte euch jetzt ohne Unterbruch 120 Stunden erzählen über das Watt, die Wattwürme, die Tiere, das Meer, ohne mich zu wiederholen. Ich glaube, er hat ein wenig geblufft. Und 120 Stunden kann ich nicht, das wäre zu lange. Aber über wie viele Schönheiten soll ich sprechen? Ich dachte mir, 10 Schönheiten sind zu viel. So lange will niemand zuhören. Ich nehme 4 Schönheiten. Ich habe gemerkt, es gibt so viel Schönes zu sagen. Man kann doch nicht so über Schönheiten hinwegrasen. Das wäre unschön. Und als ich mich dann für 2 Schönheiten entschieden hatte, merkte ich, ich kann nicht über 2 Schönheiten sprechen. Wenn der Glaube als Ganzes so schön ist, einzeln. Der Glaube ist wie ein Blumenstrauß und heute wollen wir uns der Schönheit des ganzen Blumenstraußes zuwenden. Was bestimmt, ob wir unseren Glauben schön finden? Grundlage unseres Glaubens ist die Bibel. Ob wir unseren Glauben schön finden oder nicht, ob er uns gut tut oder nicht, wird also maßgeblich von unserem Blick auf die Bibel bestimmt. Wie wir mit der Bibel umgehen, was wir von ihr erwarten, hat in unserem Leben weitreichende Konsequenzen. Deswegen wollen wir zuerst über ein angemessenes Bibel- und Glaubensverständnis nachdenken und anschließend über die Schönheit des Glaubens und darüber, was eine angemessene Reaktion auf die Schönheit unseres Glaubens ist. Welchen Blick haben wir auf die Bibel? Die Bibel ist uns wertvoll. Sie ist der Zugang zum Evangelium, zur guten Nachricht. Aus ihr wissen wir, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. In der Bibel kommt uns das Wort Gottes entgegen. Das Wort des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Das Wort der Vergebung und der Erlösung. Deswegen lieben wir die Bibel. Sie gibt uns verlässliche Antworten auf die wichtigsten Fragen unseres Lebens. Wie ist Gott? Wie steht Gott zu uns Menschen? Wie steht Gott zu dir? Wie geht Gott mit unserer Schuld um? Ist das hier alles nur Zufall? Wie können wir ein gelingendes Leben führen? Wird das Leid ein Ende haben? Die Bibel präsentiert uns einen wunderbaren Glauben. Sie erleuchtet unsere Gegenwart und eröffnet Zukunft. Und es ist schön, wenn unsere Kinder und Jugendlichen diesen Blick auf die Bibel und auf unseren Glauben mitbekommen. Aber trifft dies unsere Wirklichkeit? Oder bekommen die Jugendlichen von uns und von der Gemeinde nicht oft eine problemorientierte Sicht auf unseren Glauben mit? Ja, wir beschäftigen uns oft mit Fragen, die wir nicht wirklich gut beantworten können. Wir versuchen, die Bibel zu verstehen und dann merken wir öfters, so einfach ist das nicht. Das ist manchmal auch anstrengend und es braucht Hintergrundwissen. Ja, wir diskutieren und diskutieren und diskutieren, was will der Text nun wirklich sagen? Ist es so gemeint oder vielleicht ganz anders? Ja, wir haben bestimmt recht und die anderen liegen falsch oder liegen wir vielleicht auch daneben? Wir möchten wissen, wie es ganz, ganz genau ist. In unserem Eifer wollen wir das Wort Gottes vermessen und den Glauben berechnen. Die Bibel ist aber kein Formelheft und kein Rezeptbuch. Gott lässt sich von uns nicht vermessen. Der Glaube ist keine exakte Wissenschaft. Wenn wir uns dem Glauben auf diese Art nähern, wird er plötzlich sehr kompliziert. Und dann neigen wir dazu, das Wesentliche mit dem Unwesentlichen zu vermischen. Deswegen ist diese Überlegung wichtig. Mit welchen Fragen sind wir bei der Bibel an der richtigen Adresse? Und für welche Fragen ist die Bibel eher nicht zuständig? Ja, man kann der Bibel unpassende Fragen zumuten. Das geschieht zum Beispiel dann, wenn wir die Bibel als Offenbarungsquelle für alle Gebiete der Wissenschaft heranziehen. Nehmen wir das Fachgebiet der Medizinwissenschaft. Es würde uns zum Beispiel nie in den Sinn kommen, die Bibel zu befragen. Hey Bibel, mein Freund hat heftige Zahnschmerzen. Wo soll ich da jetzt genau bohren? Und vor allem, wie tief hinein? Soll ich da bei Mose nachlesen? Oder doch eher in der Apokalypse? Ist da jemand unter uns, der sich in die Hände eines Zahnarztes aus dem Alten Testament begeben möchte? Wohl kaum. Nehmen wir aber die Fachgebiete der Geowissenschaften, der Astronomie und der Kosmologie. Hier kommt es vielen Christen in den Sinn, die Bibel zu befragen. Hey Bibel, vor wie vielen Jahren genau hat die Schöpfung stattgefunden? Und wie hat Gott das genau gemacht mit der Erde, mit dem Universum und den Lichtern am Himmelszelt? Hey Bibel, welches ist der genaue Fahrplan der Endzeit bis zur Wiederkunft von Jesus? Und welche Rolle spielt Covid-19? Wenn man der Bibel Fragen stellt, die sie nicht beantworten will, das ist, wie wenn du in einem falschen Laden bist. Stell dir vor, du bist in einem Spielwarenladen. Ich liebe Spielwarenladen. Und du gehst an die Kasse und sagst, ich bestelle einen Teller Pommes frites und einen frisch gepressten Orangensaft. Was wird die Verkäuferin machen? Die Verkäuferin wird dich ins Restaurant senden oder dich in der Psychiatrie anmelden. Einen falschen Blick auf die Bibel haben, das ist, wie wenn man Kunst aufräumt. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich den Komiker Urs Werli von Ursus und Nadeschkin. Urs Werli räumt Kunst auf. Zum Beispiel dieses Bild hier. Diese wunderbaren Zebras. Wenn man diese Zebras aufräumt, ja, dann kommt das raus. Welches Bild spricht dich mehr an? Diese Zebras, die sich einander innig zugewandt umtanzen? Oder diese effizient und sauber angeordneten Schwarz-Weiß-Einheiten? Was Urs Werli hier macht, ist faszinierend und kreativ. Aufgeräumte Kunst ist auch Kunst auf eigene Art und Weise. Aber wir sehen es doch deutlich. Das aufgeräumte Bild hat mit dem Anliegen und der Aussage des Künstlers nichts mehr zu tun. Kunst ist offensichtlich nicht da, um aufgeräumt zu werden. Kunst aufräumen, das ist der Versuch, dort Klarheit zu schaffen, wo es unmöglich ist und wo es keinen Sinn macht. Das ist absurd und die Schönheit wird zerstört. Wir können das vielleicht noch besser erkennen, wenn wir einen Text nehmen. Stellt euch vor, jemand schenkt euch ein Liebesgedicht. Ist vielleicht schon lange nicht mehr passiert, Aber stellt es euch vor, jemand schenkt euch ein Liebesgedicht, aber du verspürst den Drang, die Buchstaben zu sortieren. Das Gedicht muss aufgeräumt werden. Da muss Klarheit hin. Ich habe das gemacht und das ist dabei rausgekommen. Ist das nicht ein wunderschönes Gedicht? Wer hat da Lust, das vorzulesen? Oder vielleicht sogar auswendig zu lernen? Ich habe vergessen, das Gedicht ist auf Französisch und da müssen wir aufpassen. Ja? Da ist dann in der vierten Zeile, das ist dann nicht E, sondern Ö, oder? Und dann in der drittletzten Zeile, Ü, und am Schluss Apostroph. Ist das nicht wunderschön? Berührt das nicht unser Herz? So lautet das Original. J'aime deux choses, toi et la rose. La rose pour un jour, toi pour toujours. Ich liebe zwei Sachen, dich und die Rose. Die Rose für einen Tag, dich für immer. Wenn wir nun diese beiden Versionen vergleichen, es ist offensichtlich, was uns mehr anspricht, was schön ist. Ich habe noch ein zweites Gedicht aufgeräumt. Aber hier gehen wir lieber direkt zum Original, weil ich glaube, wir haben die Botschaft verstanden. Du bist mein, ich bin dein. Das soll du gewiss sein. Du bist beschlossen in meinem Herzen. Verloren ist das Schlüsselin. Du musst auch immer darin sein. Dieses wunderschöne Gedicht ist für mich aus zwei Gründen bedeutend. Der erste Grund ist die Geschichte. Der Text stammt ungefähr aus dem Jahr 1180 von einer unbekannten Autorin. Er gehört zu den bekanntesten deutschen Texten des Mittelalters und gilt als das älteste Liebesgedicht in deutscher Sprache. Es befindet sich am Ende eines mehrseitigen lateinischen Liebesbriefes. Und zwar eine Nonne soll diesen Brief ihrem Geliebten geschrieben haben. Und diese sechs Zeilen sind die perfekte Zusammenfassung des langen Briefes. Und das Anliegen wird auf den Punkt gebracht. Du bist mein, ich bin dein. Damit ist alles gesagt. Wirkliche Bedeutung für mein Leben hat dieses Gedicht aber nicht durch die Geschichte. Dieses Gedicht haben meine Frau und ich vor über 20 Jahren für unsere Hochzeitsanzeige verwendet. Insofern haben wir das Gedicht zu unserem Gedicht gemacht. Es ist nun nicht mehr irgendein schöner Text außerhalb von mir. Nein, die Zeilen sind in mir drin. Sozusagen beschlossen in meinem Herzen. Ich frage mich, ob sich die Verfasserin wohl von einem Text aus dem Hohelied inspirieren ließ. Diese Sammlung von zärtlichen und erotischen Liebesliedern wird ja oft als Beschreibung der Liebe zwischen Gott und uns Menschen verstanden. Dort lesen wir in Kapitel 2 und 6 zweimal: Mein Freund ist mein und ich bin sein. Nicht nur das Hohelied ist ein Liebesbrief, sondern die ganze Bibel ist ein Liebesbrief. Wenn wir nun die Bibel zusammenfassen und die Hauptanliegen verdichtet auf den Punkt bringen wollen, was kommt daraus? Es gibt viele Bibeltexte, die passen würden. Ich habe mich für diesen entschieden. Ich habe dich je und je geliebt. Deswegen habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. In einer anderen Übersetzung steht, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Die ganze Bibel beschreibt diese ewige Liebe. Ihr kennt wohl auch das Lied der Gruppe MASH. Ewige Liebe, oder ungefähr so, singen sie. Darum geht's in unserem Glauben. Das ist der Kern. Es geht nicht um ewiges Wissen, es geht nicht um ewiges Besserwissen oder um ewiges Diskutieren. Es geht um ewige Liebe. Der Glaube ist nicht das Problem. Der Glaube ist die Lösung. Und die Bibel präsentiert uns einen wunderbaren, einen schönen Glauben. Was ist nun eine angemessene Reaktion auf unseren Glauben? Wir alle sind ja von Schönheit angezogen. Schönheit ist attraktiv. Aber welche Schönheit ist gemeint? Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld hat einmal gesagt, wer in der Öffentlichkeit eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Die Jogginghose traf nicht seinen Geschmack. Ich rede nicht von der Schönheit, die mit Geschmack oder Vorlieben zu tun hat, sondern von einer allgemeingültigen Schönheit, die alle anzieht. Eine Schönheit, die uns berührt, die unser Herz aufgehen lässt. Eine Schönheit, in welcher uns Gott begegnet. Wir können dies vor allem bei Naturphänomenen beobachten. Hast du schon einmal einen Regenbogen bestaunt, in all seinen Farben? Und du hörst die Person neben dir zu dir sagen, so ein grausiger Regenbogen, Mann, ist der hässlich. Was hat sich der liebe Gott oder die Natur nur dabei gedacht? Sofort weg damit. Wohl kaum. Ist es wichtig, dass ich das Phänomen des Regenbogens physikalisch erklären kann, damit ich einen Regenbogen genießen kann? Ich war mit einem Physiker im Zug unterwegs und er hat versucht, mir den Regenbogen physikalisch zu erklären. Nicht nur den einen, sondern den doppelten Bogen. Und ich sage euch, es war für mich eine anstrengende Zugfahrt. Der Regenbogen verliert für mich an Schönheit, wenn ich versuchen muss, ihn zu verstehen. Ja, wie schaust du auf einen Regenbogen? Was ist eine angemessene Reaktion, wenn man einen schönen Regenbogen sieht? Ich weiß, ihr könntet jetzt antworten. Oder nehmen wir eine Sternschnuppe. Das hast du sicher schon erlebt. Du bist mit einer Freundin, einem Freund oder jemandem unterwegs in der Nacht und plötzlich siehst du eine Sternschnuppe. Wie reagierst du? Ist doch klar. Oft erlebt. Schau mal dort, schau schnell. Wow, so groß war die, über den halben Himmel. Schade, hast du das nicht gesehen. Wow, so breit. Oh. Sibyl und ich waren auf Hochzeitsreise auf der Insel Samos. Stellt euch die Szene vor, in der Nacht, am Strand, Meeresrauschen, unzählige Sterne. Wir wollen Sternschnuppen schauen. Kurz eine Klammer für unsere Kinder. Ja, wir können auch romantisch sein. Klammer zu. Wir wollen Sternschnuppen schauen. Sibyl sagt, wow, schau diese Sternschnuppe, so schön. Welche Antwort erwartet sie nun von mir? Stellt euch vor, ich antworte ihr. Meinst du diese Staubmetall- oder Gesteinskörner aus dem interplanetaren Raum? Von denen fliegen pro Tag ca. 10 Milliarden vom Weltall in die Atmosphäre ein. Mit einer Gesamtmasse von bis 150 Tonnen, stellt ihr vor, und wegen der enormen Geschwindigkeit von bis 72 Kilometer pro Sekunde verdampfen die meisten in etwa 80 Kilometer Höhe. Dabei ionisieren sie und das macht diese hellen Leuchtspuren. Ist das eine angemessene Reaktion von mir? Wird Sibyl sagen, wow, ich liebe dich. Vielen Dank, dass du mir das jetzt so gut erklärt hast. Ja, was ist eine angemessene Reaktion auf einen Regenbogen, auf eine Sternschnuppe oder einen Sonnenuntergang? In Anbetracht solcher Schönheit reagieren wir Menschen doch alle ähnlich. Wir staunen. Wow! Wir freuen uns. Juppie! Wir lieben diese Schönheit. Wir sind dankbar, dass wir das erleben dürfen. Und wir wollen anderen davon erzählen. Staunen, freuen, lieben, dankbar sein, erzählen. Das ist auch eine angemessene Reaktion auf unseren Glauben. Ich will dieses Staunen durch einen kurzen Filmausschnitt veranschaulichen. Der Film hat fast keine Handlung und nur einen ganz kurzen Text von unserer damals 10-jährigen Tochter. Weil es so schön war, gleich noch in kurzer Version. Wow, Mami. Ich bin ein bisschen eifersüchtig, dass sie nicht gesagt hat, wow, Papi. Aber wow, Mami ist gut. Wow, Mami. Und hier seht ihr, was uns so zum Staunen gebracht hat. Was wir als Familie und vor allem unsere Tochter in diesem Moment erlebt haben, hat Anselm Grün treffend formuliert. Das Schöne ist ein Ort der Gotteserfahrung und zugleich ein Ort der Ermutigung zum Leben. Ein Ort des Trostes und der Heilung der Wunden. Unser Glaube hat auch diese Schönheit, die uns alle anzieht. Es ist wichtig, dass wir diese Schönheit nie aus den Augen verlieren. Und wenn wir die Schönheit unseres Glaubens erzählen, spricht dies auch unsere Mitmenschen an. Es ist nämlich so, wie der Theologe Stefensky geschrieben hat, man kann auf Dauer nur an etwas glauben, das man schön findet. Und wir Christen sind nicht die Einzigen, die die Schönheit unseres Glaubens anerkennen. Dass wir unseren Glauben schön finden, ist ja eigentlich ganz normal. Das Zeugnis wird aber viel stärker und glaubwürdiger, wenn andere das über unseren Glauben sagen. Professor Ahmad Milad Karimi ist gläubiger Muslim und einer der bekanntesten Islamwissenschaftler Europas. In einer Diskussion spricht er darüber, was er am Christentum besonders schön findet. Er sagt einleitend, dass er als Muslim große Schwierigkeiten hatte, den Zugang zur christlichen Theologie zu finden. Er sagt, ich habe mich auch ein bisschen schwer getan mit der Theologie des Christentums, weil gerade die Betonung auf Trinität und Christologie etwas ist, was wir Muslime kaum verstehen. Aber genau das wollte ich verstehen. Das heißt, ich habe mir Leid zugefügt, als er an der Uni war. Er hat sich Leid zugefügt und immer in der ersten Reihe gesessen und versucht, Anselm von Canterbury zu lesen und zu hören, wie das geht. Und dann sagt er, und irgendwann, trotz allem, was in mir ist und dagegen widerstrebt, ich habe die Schönheit entdeckt. Die Schönheit von dieser Zerbrechlichkeit Jesu Christi am Kreuz, dass Gott Mensch wird, das ist ein unübertrefflicher Gedanke. Also das kann man kaum übertreffen, dass der erhabene Gott, der vollkommene Gott, der transzendent absolute Gott so zerbrechlich wird, so unvollkommen und bedürftig und dennoch nicht verloren, sondern in dieser Bedürftigkeit und Verlorenheit auch seine Herrlichkeit noch ausstrahlt, dass wir uns in seinem Lichte noch geborgen fühlen. Das ist die höchste Botschaft der Liebe. Und ich liebe am Christentum die Christen vor allem. Also sie sind diejenigen, die mir diese Liebe und Schönheit auch zeigen in ihrer Zuwendung zu Gott durch Jesus Christus. Sagt der Muslim Ahmad Milad Karimi. Wow! Das ist einfach nur schön. Die Schönheit Gottes und was da beschrieben ist in der Bibel, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Gott ist schön und er hat uns einen schönen Glauben anvertraut. Da ist ein Gott, der uns will. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Mit ewiger Liebe liebe ich dich. Ewige Liebe. Wir sind beschlossen in seinem Herzen. Das trifft das Jahresmotto, das ihr als Gemeinde gewählt habt. Sehr gut. Sein Sein. Ja, wir sind sein. Staunen, freuen, lieben, dankbar sein, weitererzählen. Mit einem Gedanken über das Erzählen möchte ich schließen. Ja, wir wollen unseren Glauben bezeugen. Wenn wir anderen Menschen und vor allem unseren Jugendlichen von Gott erzählen, dann lasst uns die Schönheit des Glaubens, die Schönheit im Fokus haben. Denn wie werden wir Menschen eigentlich für Gott gewonnen? Wir werden nicht durch messerscharfe Argumente für Gott gewonnen. Wir werden nicht durch besonders kluge theologische Konzepte für Gott gewonnen. Wir werden für Gott gewonnen, wenn die Schönheit des Glaubens unsere Herzen erreicht. Dann erkennen wir, mit welchem Blick Gott uns anschaut. Wenn Gott dich anschaut, wirst du schön. Um den Blick Gottes auf mich und auf uns alle zu verstehen, hilft mir die Erfahrung der Geburt unserer Kinder. Bei allen war es die gleiche Erfahrung. Als unser ältester Sohn Lionel auf die Welt kam, war er da objektiv schön, als er rauskam? Einige von euch haben das erlebt. War er da objektiv schön, als er rauskam? Was denkt ihr? Nicht wirklich. Er war ungewaschen, verklebt, verschmiert, sein Kopf auf irgendeine komische Art und Weise verzogen. Seine Hoden waren so geschwollen, dass es mir Angst machte. Und er war voller Falten. Und dann fängt er auch noch an zu schreien. War er in meinen Augen schön? War er in den Augen seines Mamis schön? Ja, er war das Schönste und Wertvollste, das wir je gesehen haben. Gott geht es genauso mit uns. Gott geht es genauso mit dir und mir. Wir wollen uns den Blick der Güte Gottes ausliefern. So wird die Schönheit des Glaubens in unserem Herzen groß werden, für immer bleiben. Und wir werden gerne davon erzählen. Die Schönheit unseres Glaubens ist noch viel schöner als ein Regenbogen, eine Blumenwiese, ein Sonnenuntergang oder eine Sternschnuppe. Ich habe dich je und je geliebt. Du bist mein, ich bin dein. Du bist beschlossen in meinem Herzen. Staunen, freuen, lieben, dankbar sein, erzählen. Ewige Liebe. Amen.